Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi-Bitzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Bitzi-Dini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei?
Die wunderbare Stimme von Katharina Valente, witzig, charmant, sexy, ein bisschen Dada. Sie war eine großartige Künstlerin, international, polyglott. Und sie war ungemein erfolgreich. Jetzt ist Katharina Valente im Alter von 93 Jahren gestorben. Wir werden gleich an sie erinnern. Außerdem wird uns die Philosophin Susan Neiman sagen, wie sie die Fernsehdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump erlebt hat. Und die Politik wird uns auch cineastisch beschäftigen. Wir reden über den Film Petra Kelly, Act Now, ein Dokumentarfilm über die grüne Politikerin und Aktivistin Petra Kelly, die zeitlebens so konsequent agiert hat. Sie war eine musikalisch unglaublich vielseitige Künstlerin mit untrüglichem Gespür für Show. In Kanada hieß es, Katharina Valente sei Europas Antwort auf Doris Day, Barbara Streisand und Liza Minnelli. Zum Tod von Katharina Valente nun Ralf bei der Kellen mit einem Blick zurück auf eine lange, faszinierende Karriere.
Steig in das Traumboot der Liebe.
Katharina Valente war die Ikone des deutschen Wirtschaftswunders, zu einer Zeit, als das Showbusiness noch ein Schaugeschäft war. Und das passte, denn die 1931 in Paris geborene Katharina war mit ihren Geschwistern die siebte Generation einer italienischen Artistenfamilie. Zur Musik kam sie früh.
Meine erste Liebe, Jazz. Ich habe Jazz kennengelernt, auch von zu Hause aus, denn meine Mutter war ein Jazzfan und kannte fast alle drüben. Ich bin mit Ellington aufgewachsen, mit Sidney Bechet, mit Armstrong, mit Bessie Smith und mit einer Frau, die, ich glaube, meine Karriere gestartet hat, Billie Holiday. Als ich sie zum ersten Mal gehört habe, habe ich geweint. Ich muss 5 gewesen sein. Und da habe ich schon gewusst, ich werde Sängerin.
Singen war außerdem das Einzige, was der alles beherrschenden Mutter nicht so recht lag. Maria Valente war eine berühmte Varieté-Künstlerin und Pantomimin, die sich und der Familie alles abverlangt. Ständig sind sie unterwegs.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer.
Mit 5 Jahren steht Katharina in Stuttgart zum ersten Mal auf der Bühne. Bei Kriegsausbruch gastiert die Familie in der Schweiz. Von dort können sie nicht zurück nach Paris. Um zu überleben, nehmen die Valentes schließlich ein Engagement in Deutschland an. Später werden sie zur Truppenbetreuung verpflichtet. Die 13-jährige Katharina erlebt in Breslau, wo sie Verwundete pflegt, wie die Stadt bombardiert wird.
Es war das Grausamste, was ich je gesehen habe. Wir versuchten, die Menschen aus den Trümmern zu holen, aber wir hatten nur Stücke in der Hand, einen Arm, ein Bein, einen kopflosen Rumpf. Es war die Hölle.
Nach einer Odyssee durch russische Lager kommt die Familie zurück nach Frankreich. Als Katharina 1951 einen deutschen Artisten heiraten will, droht die Mutter mit Verstoßung. Doch Katharina setzt sich durch. Eines Tages ermuntert sie der Zirkusleiter, der legendäre Clown Grock, mit einer Gesangsnummer aufzutreten. Nicht zuletzt, weil sie als Assistentin ihres Mannes eine Katastrophe ist. Dort sieht sie Valo Linder von Radio Zürich. Er produziert mit ihr eine Aufnahme, die Katharinas Mann dann an andere Rundfunkanstalten schickt. So kommt es zur ersten Plattenaufnahme.
Oh, Istanbul, where's Constantinople?
1953 nimmt sie mit dem Orchesterleiter Werner Müller das südamerikanische Stück Malagueña auf, das in den USA ein Hit wird. Dort bewundert man die Kunst der deutschen Toningenieure und deren Versiertheit im Umgang mit dem Echo.
Malaga, Stadt am blauen Meer.
Es war aber kein Echo. Ich habe nämlich auf dem Frauenklo gesungen, weil er aus Marmor war und es klang so herrlich. Und die haben gedacht, die haben irgend so einen Trick da eingebaut, super Mikrofone und so weiter. Gar nichts. Also ich war einfach da, im wunderschönen Frauenklo habe ich Malagueña gesungen. Und dann, es klingt enorm.
International reüssiert sie mit Jazz und südamerikanischer Musik. Sie verhilft der brasilianischen Bossa Nova zum internationalen Durchbruch. In den USA tritt sie mit vielen Größen der Unterhaltungsbranche auf, wie Danny Kaye oder Dean Martin. Außerdem singt sie mit Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und Bing Crosby. Zu Aufnahmen kommt es wegen konkurrierender Plattenfirmen nur selten. Eine der wenigen Ausnahmen entsteht 1956 beim SWR nach einem Konzert mit Chet Baker.
Ich habe mich hingesetzt mit dem Chet. Ich hatte noch meine Gibson elektrische und haben uns zwei Titel ausgesucht. Every Time We Say Goodbye und I Remember April. Einmal gespielt, es war die Aufnahme und die andere auch. Innerhalb 45 Minuten war die Platte fertig.
Die Valente ist ein Arbeitstier. In 45 Jahren hat sie nur 5 Konzerte abgesagt. Sie sang in 12 Sprachen und nahm 1500 Titel auf. Und?
Ich bin als einzige ausländische oder europäische Sängerin, würde ich sagen, in der Jazz-Enzyklopädie von Leonard Feather bin ich drin.
In Deutschland bleibt der Weltstar ein seltsames Zwitterwesen. Die tanzende Hausfrau mit einem Hauch von Exotik und komischem Talent.
Ein bisschen Swing muss sein, sonst schläft der Fuß noch ein.
1985 erfüllt sich die Valente dann einen großen Traum. Sie nimmt ein Album mit der Count Basie Band auf und antizipiert so das Jazz-Revival der 1990er Jahre.
Tam-Tam im Showprogramm zwingt gute Laune rein.
2005 tritt sie ein letztes Mal ins Rampenlicht. Die Familie, der Jazz, der Krieg. Diese Themen, so scheint es, haben Katharina Valente ihr Leben lang nicht losgelassen.
Every single time we say goodbye.
Goodbye. Mit 93 Jahren ist sie gestorben. Ralf bei der Kellen blickte zurück auf das Leben von Katharina Valente. Eigentlich sollte es ja eine Diskussion sein mit Argumenten und politischen Ideen. Doch im kommerziellen Massenmedienzeitalter gerät ein solches Treffen unweigerlich zu einem Duell, einem Kampf, einem Schlagabtausch und natürlich zu einer Show. Kamala Harris versus Donald Trump. Frau gegen Mann, Vizepräsidentin gegen Ex-Präsidenten. Eine Juristin gegen einen Immobilien-Tycoon. Gleich werde ich mit der Philosophin Susan Neimann über die Debatte sprechen. Zuvor fasst Ralf Borchert einige wichtige Aussagen und Attacken der beiden zusammen.
Es war ein äußerst harter Schlagabtausch, gut 90 Minuten Attacke von beiden Seiten, ohne klaren Sieger. Donald Trump, der noch aggressivere, oft regelrecht wütend. Trump nannte Kamala Harris eine radikale Linke und Marxistin. Als Vizepräsidentin sei sie mitverantwortlich für die Inflation der vergangenen Jahre und Millionen illegaler Migranten. Auch wenn sie sich nun von Präsident Joe Biden abzugrenzen versuche, Harris sei gleichbedeutend mit Biden, so Trumps Angriffslinie.
She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden. And she can't get away with that.
Trump nannte nicht nur einen Großteil der Einwanderer, die ins Land gekommen seien, kriminell, er verstieg sich auch zu der Behauptung, einige Migranten würden Katzen, Hunde und andere Haustiere essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Eine der wenigen Stellen, an denen die Moderatoren eine Falschaussage Trumps sofort korrigierten. Harris betonte, sie sei viel um die Welt gereist, führende Politiker weltweit würden über Trump lachen. Diktatoren allerdings würden sich Trumps Wiederwahl wünschen, weil sie sich sicher sein könnten, ihn mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten manipulieren zu können.
These dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear, they can manipulate you with flattery and favors.
Inhaltlich warf sie Trump vor, Steuersenkungen nur für Reiche zu planen, Frauen auch in schwierigsten Situationen das Recht auf Abtreibung zu verweigern und außenpolitisch im Fall seiner Wiederwahl die Ukraine im Stich lassen zu wollen. Wäre Donald Trump heute Präsident, würde Putin jetzt in Kiew sitzen, so Harris wörtlich.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Begonnen hatte die Debatte damit, dass sich Harris und Trump kurz die Hand gaben. Ein Moment des Aufeinanderzugehens, eingeleitet von Harris. Trump schien den Handschlag eher widerwillig zu erwidern. Danach schalteten beide bis zum Ende der Debatte auf Angriff. Harris betonte: Ich bin eindeutig nicht Joe Biden und ganz sicher nicht wie Donald Trump. Was ich anbiete, ist ein Generationswechsel, neue Führung für unser Land.
Clearly, I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Trump hielt Harris dagegen in seinem Schlussstatement vor, wenn sie nun dies und das verspreche, warum habe sie es dann nicht in den letzten 3,5 Jahren im Amt als Vizepräsidentin getan? Die USA seien ein Land des Scheiterns.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Auffällig, Trump machte keinen Versuch, auf die politische Mitte zuzugehen. Harris versuchte genau das, betonte, sie wolle eine Präsidentin aller Amerikaner sein.
Ralf Borchert. Welche Botschaft ging von diesem Wortgefecht aus? Was haben wir erfahren über die politischen Absichten der beiden? Was haben wir erfahren über die Befindlichkeiten in den USA? Darüber möchte ich nun sprechen mit der Philosophin Susan Neimann. Sie ist Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Frau Neimann, guten Abend.
Guten Abend.
Der Beginn der Sendung war überraschend. Wir haben es gehört, die beiden betreten das Studio. Kamala Harris geht aber nicht hinter ihr Stehpult. Sie geht auf Donald Trump zu, streckt ihm die Hand entgegen und stellt sich vor, Kamala Harris. War das ein szenischer Coup?
Ja, absolut. Aber ich muss erst mal wirklich protestieren über die Ansage, dass da kein klarer Sieger aus der Debatte kam. Ich müsste heute auch arbeiten. Ich habe nicht alle amerikanischen Kommentare gelesen, aber die Mehrheit, auch die Republikaner, sagen, dass Harris einen absolut klaren Sieg gewonnen hatte und dass Trump sich wirklich entlarvt haben. Also die Republikaner sind sehr unglücklich. Mhm. Und ich verstehe nicht. Ich möchte fragen, dass deshalb nehme ich mir die Zeit, manchmal in den deutschen Medien über amerikanische Politik zu sprechen, weil ich verstehe nicht, wo bestimmte Kommentatoren ihre Nachrichten herhaben.
Das war also, jetzt, allerdings muss man sagen, also jetzt nicht nur in öffentlich-rechtlichen, also im Rundfunk, sondern es war auch Spiegel TV hat das auch ähnlich berichtet. Aber wie erklären Sie sich denn?
Die Zeit überhaupt nicht. Die Zeit hat das, also ich habe meistens, weil ich gelernt habe, ich vertraue nicht auf die originellen Nachrichten, aber ich habe schon die Zeit gelesen heute und für die Zeit war das ein Desaster für Trump. Mhm. Also ich verstehe das nicht. Das ist wirklich eine sehr merkwürdige Sichtweise, eine, also mehr als falsche Äquivalenz. Und ich frage mich, ob man die originale Debatte gesehen hat, beziehungsweise auch die amerikanische Kommentare, die heute natürlich in sehr vielen Kanälen läuft.
Aber Sie fragen sich das, haben aber keine Erklärung dafür, warum wir sozusagen die falsche Erkenntnisse daraus haben, die falsche Brille aufhaben.
Ich habe mal eine Vermutung, das ist es ist, also da gibt's erstmal eine falsche Äquivalenz. Man möchte fair sein. Ich weiß schon, dass die deutsche Regierung versucht, mit beiden Parteien zu reden, um vorbereitet zu sein, falls Trump siegt. Verstehen Sie? Also ich verstehe nicht, dass das nicht deutlich war, auch aus der Debatte, was für ihn ein Desaster war. Das ist Faschismus, was der Mann ankündigt. Also die Opposition ins Knast legen, ein Blutbad zu versprechen, falls er verliert. Lügen immer weiter zu verbreiten. Also, und diesmal haben die Moderatoren sehr gut ihn korrigiert, was nicht immer passiert. Also ich gebe ja ein Beispiel. Also Harris, es gibt natürlich eine Wohnkrise in den USA, wie auch in sehr vielen entwickelten Ländern. Wohnungen sind zu teuer, es werden zu wenig neue gebaut. Harris hat einen Plan angeboten, das ist von mehreren Ökonomen begutachtet. Einige meinen, da gibt es Probleme damit. Aber wenn Trump nach der Wohnkrise gefragt wird, sagt er, ich schmeiße alle illegale Immigranten raus und dann gibt es genug Wohnraum. Mhm. Ja, also ich meine, da ist einfach kein Vergleich. Ja. Ein versucht, Politik zu machen, ob man in allen Details völlig, ob das in allen Details völlig ausgearbeitet ist, ist eine Frage. Aber Trump gestern Abend, ich meine, seine Antwort auf fast alles, einschließlich auf die Frage, ob er irgendwas am 6. Januar 2021 bedauert, hat er erstmal gesagt, nein, gar nichts. Er hat gelogen, dass niemand gestorben ist, außer einer seiner Anhänger. Das stimmt nicht. Da sind 5 Polizisten an dem Tag gestorben und mehrere haben Selbstmord begangen, interessanterweise, weil sie nicht damit leben können, dass sie das nicht fangen konnte. Also erstens eine Lüge und dann zweitens wechselt er zu den Immigranten, die für alles an die Probleme in Amerika schuld sind. Also
ja.
Man kann das nicht, also irgendwie zu sagen, es gab keinen klaren Sieger. Ich weiß nicht, ob man, ich muss manchmal fragen, ich hoffe, dass ich niemanden beleidige, aber ich muss manchmal fragen, wie sind die Englischkenntnisse der Menschen? Ja.
Frau Neimann, Harris ist also gelungen, was Biden nicht gelungen ist. War sie einfach besser vorbereitet?
Sie war exzellent vorbereitet. Sie hatte natürlich die desaströse Debatte von Biden vor Augen. Interessant war, da war ein Artikel heute in der New York Times, dass auch ihr Gesichtsausdrücke ein Waffen waren. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie Biden ausgesehen hatte, auch wenn er nicht gesprochen hatte, es war armselig. Also es war wirklich beängstigend. Und sie sah klug, froh, selbstbewusst und manchmal amüsiert, als Trump irgendwelche Lüge verbreitet hatten, dass die Immigranten die
Haustiere essen. Ja, ja. Ja. Also weird, etwas seltsam.
Genau.
Ja. Genau. Im Anschluss an diese Debatte hat sich der Pop-Megastar Taylor Swift für Kamala Harris stark gemacht. Auch das sehr schlagzeilenträchtig. War das ein perfektes Timing? Wie hat diese Wahlempfehlung auf Sie gewirkt?
Ja, ich meine, es hieß vor 2 Monaten, dass Taylor Swift und ihr fußballspielende Partner den Wahlen für Biden gewinnen könnte. Und da habe ich angefangen, Taylor Swift ein bisschen zuzuhören. Ich mag weder ihre Musik noch ihre Texte, aber ich dachte, Mensch, wenn die beiden die Demokratie in den USA retten, dann muss ich ihr dankbar sein. Also das ist schon erwartet worden seit Juni, weil sie das letzte Mal eine Wahlempfehlung für Biden ausgesprochen hatte. Aber jetzt ist sie noch mächtiger, als sie vor 4 Jahren waren. Und ich freue mich natürlich, dass, also ich meine, es geht wirklich um Demokratie oder Faschismus. Und das ist gestern Abend so deutlich geworden wie noch nie. Und ich meine, es ist Faschismus, aber mit ein Irrer, muss man sagen. Ja. Also insofern freue ich mich über jeder, auch Taylor Swift, deren Musik ich, also Beyoncé gefällt mir viel besser als ja. Taylor Swift, und Harris benutzt ihr Lied Freedom als ihr Kampagnenlied, und ich glaube, dass Beyoncé auch irgendwann mal auch was sagen. Es freut mich, also ich freue mich auf jeder, der Einfluss hat, der erkennt und auch ihr Tweet oder Instagram oder was immer das war ziemlich klug. Es waren wirklich kluge Empfehlungen. Also sie hat gesagt, sie hofft, dass ihr Fans sich informieren. Yeah. Und dann hat sie mit diesem Witz Childish Cat Lady, das ist ein etwas, was J.D. Vance in der Welt gebracht hatte, und das ist war wirklich ein, ist kein, er hatte sich keinen Gefallen getan. Ja. Also der ist sehr viel kritisiert worden, und wenn eine schöne junge Frau mit ihrer Katze postet,
dann funktioniert das, ja.
Ja.
Frau Neimann, die Fernsehdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Live am Telefon war das Susan Neimann, Philosophin und Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Neimann. Guten Abend.
Gern geschehen. Wieder Abend.
Nach der Inszenierung der Politik im US-Wahlkampf wollen wir nun auf die Politik in Deutschland schauen. Generaldebatte im Bundestag, nicht Friedrich Merz als Oppositionsführer hat, wie eigentlich üblich, diese Debatte eröffnet, sondern Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Seine rhetorische Attacke motivierte wiederum Bundeskanzler Scholz zu einem verbalen Gegenangriff. Darauf wiederum hatte Merz nur gewartet. Jetzt konnte er sich den Kanzler vorknöpfen und messerscharf das Wort infam platzieren. Da war ganz schön was los. Die Empörungsschauspielerei von Alice Weidel, eine wütend schimpfende Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, Theater eben, nun denn, immerhin vor Publikum. Doch das parlamentarische Spiel ging auf der großen Bühne des Bundestages weiter, allerdings fast ohne Akteure, denn Mann und Frau diskutierte über die Kultur. Die Einzelheiten von Wladimir Balzer.
Es war mittags um 12, als etwas Bemerkenswertes im Bundestag passierte. Dort, wo gerade noch fast jeder Platz besetzt war, wurde es plötzlich leer. Die Generaldebatte, in der es um Krieg und Frieden, um Sicherheit und Wirtschaft ging, lief schon seit 3 Stunden. Viele brauchten offenbar mal ein Päuschen. Das war der Moment für die Kultur. Ihr Anteil am Bundeshaushalt beträgt 0,5%. Da fällt kaum auf, dass er im nächsten Jahr geringer ausfallen wird als dieses Jahr. Wie viel genau, das ist noch Verhandlungssache, aber mehrere Millionen. Statistisch ist das aber kaum mehr darstellbar im Vergleich zu den Haushalten anderer Etats. Kaum Zuschauer, kaum Geld. Also fühlt sich die Chefin des BSW, Sarah Wagenknecht, an der falschen Stelle.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie uns in den Kulturteil einsortiert haben, müssen Sie jetzt doch noch mal eine Rede zur Generaldebatte ertragen.
Das ist umso bemerkenswerter, als das BSW sich weder für Bildungs- noch Kulturpolitik im Bundestag zu interessieren scheint. In beiden Ausschüssen bringt sie kaum etwas ein oder schickt einfach niemanden hin. Die Oppositionsarbeit müssen also andere übernehmen. Und das scheint bei den vielen Baustellen der grünen Kulturstaatsministerin auch nicht so schwer. Wer jenseits der Mikrofone mit Claudia Roth spricht, der hört, wie sie die Bandbreite ihres Jobs unterschätzt hat. Kleiner Etat, aber sehr viele Felder. Film, Buch, Medien, Theater, Kunst, Musik, Museen, Gedenkstätten, Erinnerung, Kreativwirtschaft. Alles braucht Förderung und Reform und viel Sensibilität im Umgang mit den dort Schaffenden. Von dort bekommt sie aber vor allem Brandbriefe. Entweder wegen der geplanten Kürzungen, gerade in der freien Szene, oder bei den Übersetzern. Oder aber sie bekommt Druck, wie aus der Filmwirtschaft, die seit Jahren auf eine Förderreform wartet.
Es gibt Teile der Kulturschaffenden, die sich nicht mehr gehört fühlen,
sagt Christiane Schenderlein, kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion.
Aktuell steckt der Wirtschaftsstandort Deutschland in einer Krise. Dazu zählt auch die Kreativwirtschaft als drittgrößte Branche mit fast 2 Millionen Beschäftigten. Auch diese ist gefährdet.
Untersuchungen zeigen es immer wieder. Der Kulturetat ist, gemessen an seiner wirtschaftlichen und sozialen Wirkung, ein echtes Schnäppchen. Und dennoch ist es der Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht gelungen, die Kürzung zu verhindern. Jedenfalls noch nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
verhandelt wird ja weiter.
Dieser Haushalt ist ein Kraftakt. Er war Zwängen unterworfen wie kein anderer. Und nicht alles, was wir für richtig und für notwendig gehalten haben, konnten wir möglich machen.
Als einen der Gründe nennt sie die Kosten für die Erhaltung einer freien Welt. Etwa die Unterstützung der Ukraine. Einer freien Welt als Grundlage für eine freie Kultur. Und natürlich war ihr Kulturetat in Pandemiezeiten überproportional gewachsen. In dieser Hinsicht alles eine Frage des Kontextes. Dennoch bleibt Claudia Roth kaum Kritik erspart. Vor allem, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich der Kern ihrer Politik? Sie ist bekannt für Auftritte, in denen sie die Kraft der Demokratie und der Vielfalt betont. Aber die beschwerliche Alltagsarbeit, angefangen mit der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Filmförderung bis hin zum Gedenkstättenkonzept, scheint sie eher zu verschleppen. Alles dauert und für viele zu lange. Ihre FDP-Mitstreiterin Anniko Glokowski-Merten stellt in aller Öffentlichkeit dies fest.
Jahr für Jahr ändern sich die Prioritäten, ohne dass ein langfristiges und nachhaltiges Konzept erkennbar wäre.
Die Ampel streitet sich also auch in der Kulturpolitik.
Was mir fehlt, ist eine klare Vision. Was möchte unsere Staatsministerin in ihrer Amtszeit erreichen? Wofür steht die Kulturpolitik? Welche langfristigen Ziele werden verfolgt?
Das Gute an diesem Tag der Einspardebatte im Bundestag: Es war die erste Lesung zu diesem Thema. Die Verhandlungen haben gerade erst begonnen. Und als die gerade gehörte kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion dem FDP-Finanzminister dankte, dass die Einsparungen nicht so schlimm gewesen seien wie bei anderen Ressorts, blitzte kurz Hoffnung auf im Plenum. Also unter den wenigen Anwesenden jedenfalls.
Die Debatte über den Kulturetat im Bundestag, Wladimir Balzer berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Das iranische Regieduo Mogadam und Sanaiha konnte in diesem Jahr schon nicht zur Berlinale reisen, um den Film My Favorite Cake vorzustellen. Nun wurden sie erneut an der Ausreise gehindert. Auf Instagram berichteten Maria Mogadam und Betash Sanaiha, dass auf dem Teheraner Flughäfen ihre Pässe beschlagnahmt worden seien. Dabei hatte das Ehepaar seine Papiere erst vergangene Woche zurückgehalten. In ihrem letzten Film My Favorite Cake hatten Mogadam und Sanaiha ein realistisches Bild iranischer Frauen gezeigt und damit dem offiziellen Bild widersprochen. Seit der Islamischen Revolution von 1979 unterliegt auch Irans Film- und Kulturszene der strengen Beobachtung durch die Behörden. Glenn Lurie prägte als Direktor 30 Jahre lang das Museum of Modern Art in New York, nun will er aufhören. Der New York Times sagte Lurie, es sei ein guter Zeitpunkt, über die Zukunft des Hauses nachzudenken. Glenn Lurie selbst formte das MoMA durch zwei bedeutende Umbauten, die die Größe der Ausstellungsräume mehr als verdoppelten. Während seiner Amtszeit wuchs die Besucherzahl auf fast 3 Millionen Menschen pro Jahr. Ein Nachfolger für Lurie wird nun gesucht. Seit 1982 ist die ehemalige Maschinenfabrik in Hamburg-Winterhude ein Ort für zeitgenössische Kunstproduktionen der freien Szene. Nun soll die Kulturfabrik Kampnagel umfassend saniert und erweitert werden. Baubeginn ist 2026. 4 Jahre später soll der Umbau fertig sein. Das teilten das Theater und die städtische Kulturbehörde mit. Gemeinsam mit dem französischen Architekturbüro Lacaton et Vassal, das 2021 den Pritzker Architekturpreis erhielt, stellten sie die Pläne vor. Geplant sind auch zusätzliche Flächen durch 2 Neubauten. An den Kosten von fast 170 Millionen Euro beteiligt sich der Bund mit 60 Millionen. Dass ein zeitgenössischer Lyriker im klassischen Versmaß dichtet, hat die Jury der Bayerischen Akademie der Schönen Künste beeindruckt. Auch dafür bekommt Wilhelm Bartsch den mit 30.000 Euro dotierten Rainer-Malkowski-Preis. Seit den 1980er Jahren veröffentlicht Bartsch vor allem Gedichte, aber auch Romane, Essays, Übersetzungen und Kinderbücher. Sein 2024 erschienener Gedichtband »Hohe See und Niemandsland« verblüffte durch den souveränen, eigensinnigen Umgang mit Reim, so die Jury. Außerdem durch alte Gedichtformen wie Sonett oder Ballade. Wilhelm Bartsch wurde 1950 in Eberswalde geboren und lebt heute in Halle an der Saale. Der Rainer-Malkowski-Literaturpreis wird ihm am 22. Oktober verliehen. Das Malkowski-Stipendium geht an die Lyrikerin Nancy Hünger.
Auch an diesem Mittwoch wollen wir einen Blick in das neue Kinoprogramm werfen. Welche Filme lohnen den Besuch? Diese Frage wird uns nun Anke Lewig gleich zweimal beantworten, und zwar mit zwei deutschen Produktionen. Neu ist der Film Sad Jokes von Fabian Stumm. Auf dem Filmfest in München hat der Film den renommierten Förderpreis des deutschen Kinos bekommen. Beginnen wollen wir aber mit dem Dokumentarfilm Petra Kelly Act Now von Doris Metz.
Für mich ist die Grüne Partei eine Antiparteienpartei. Da kann man jetzt noch darüber lachen. Ich glaube immer noch an diese Idee, auch wenn die Partei, die Grünen, vielleicht daran scheitert. Aber für mich ist der zivile Ungehorsam, die Gewaltfreiheit, die wirklich konsequente Gewaltfreiheit und die Blockfreiheit, das sind für mich die Säulen der Grünen.
Sagt Petra Kelly. Dieser Film will die politische Aktivistin Petra Kelly also wieder in Erinnerung rufen. Frau Lewicke, wie nähert sich denn Doris Metz dieser so ungemein starken Persönlichkeit?
Also der Film ist schon chronologisch strukturiert. Es gibt sehr viel neues, aufregendes Archivmaterial. Und es geht erstmal los, ja, nach einer Suche, welche politischen Einflüsse gab es eigentlich für Petra Kelly. Und sie ist ja teilweise in den USA aufgewachsen. Ihre Mutter hat nochmal geheiratet. Und dann kommt ihr Halbbruder zu Wort. Und da gibt es dann auch viele sehr eindrückliche Fotografien. Da sieht man sie zum Beispiel mit Robert Kennedy zusammen, weil sie war an deren Wahlkampf bis zu dessen Ermordung beteiligt. Man bekommt auch mit, dass sie sehr von Martin Luther King beeinflusst war, von seiner gewaltfreien Politik. Also es war erstmal die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, dann die Friedensbewegung der USA. Beeinflusst wurde sie aber auch von ihrer Mutter. Sie sagt, ihre Mutter sei eine Trümmerfrau gewesen. Und wenn wir dann Petra Kelly später im Parlament sehen und wenn die Herren der Schöpfung dann mal wieder unruhig sind, weil eine Frau redet, dann wehrt sie sich aber. Und das Wichtigste, was der Film aber immer wieder herausstellt, ist, dass Petra Kelly schon damals immer an den Umweltschutz gedacht hat. Und so ist Luisa Neubauer auch auf sie gestoßen. Sie hat einfach rumgegoogelt und dann auf einmal kam der Name Petra Kelly, ja, von dem sie sich dann hat doch auch beeinflussen lassen.
Da ist sie mir sehr ins Auge gesprungen, weil unter den Trägern vom Alternativen Nobelpreis sind sehr wenig Personen wie sie, sehr wenig Frauen, die durch diese großartige Verbindung von den großen Themen so nach vorne getreten sind und die Sachen verändert haben. Die Legacy von Petra Kelly ist viel weniger ihr Name und ihre Geschichte als die Samen, die sie in die Welt gesetzt hat.
Luisa Neubauer redet also von Samen, die Petra Kelly gesät hat. Was ist denn aus diesen Samen geworden? Wie fällt denn die Ernte aus?
Ja, wenn wir jetzt die Bilder damals nehmen, zum Beispiel Brockdorf, wo sich eben Petra Kelly auch hat wegtragen lassen mit einem Helm mit Sonnenblumen drauf. Und wenn man dann heute aktuelle Bilder nimmt von Aktivisten, die sich festgeklebt haben und die sich dann auch wegtragen lassen. Also beides friedfertige Aktionen von Menschen, die glauben, dass sie etwas bewirken können, wenn sie so etwas tun. Dann gibt es auch die Parallele im selben Denken, dass der Einzelne durch seine Aktion was bewirken kann. Also ich glaube, um solche Sachen geht es Luisa Neubauer. Und solche Sachen versucht der Film dann auch eben immer wieder herauszuarbeiten. Also unter anderem kommt Otto Schily immer wieder zu Wort. Und der sagt dann, Petra Kelly hat die Grünen geschaffen, aber die Grünen haben nicht Petra Kelly geschaffen. Also es geht dann auch nochmal um grüne Parteipolitik, was davon übrig geblieben ist, dass sie sich später als Außenseiterin gefühlt hat. Und besonders bemerkenswert finde ich dann nochmal die Zeit vor der Wiedervereinigung, wie großen Respekt Petra Kelly vor den DDR-Bürger und Bürgerinnen hatte, was sie da für die Tapferkeit bewundert hat, diesen friedfertigen Kampf. Und dass dieser Kampf dann doch nicht genug gewürdigt wurde später, das kommt alles in dem Film nochmal raus. Also ich finde, es ist ein sehr gegenwärtiger Film, wo ich Petra Kelly auch nochmal neu entdeckt habe und einfach denke, für das, was sie damals gekämpft hat, muss man heute auch noch kämpfen.
Petra Kelly Act Now von Doris Metz. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, der hat den Titel Sad Jokes, traurige Witze. Und dieser Titel, der legt nahe, dass es sich hier um eine, ja, Tragikomödie handelt. Mit was für einem Film bekommen wir es denn hier also zu tun?
Ja, also es geht los mit Probeaufnahmen. Menschen erzählen Witze vor einer Kamera, Witze wie diesen. Wie nennt man einen traurigen Kaffee? Depresso. Ja, das ist albern, aber das Schöne in dem Film, der wird von einem kleinen Jungen mit so schöner Ernsthaftigkeit vorgetragen und er verzieht keine Miene, dass wir doch wieder lachen müssen. Und so funktioniert auch die ganze Zeit der Film. Also wir lernen einen Regisseur kennen, Josef, der möchte jetzt endlich mal eine Komödie drehen und er geht zu seinem Produzenten und muss dieses Projekt pitchen und versucht ihm zu erklären, was für eine Komödie er eigentlich machen möchte.
Was für eine Richtung?
Richtung im Sinne von welche?
Im Sinne von welcher Style, welcher Humor? Schwarz, absurd, tragikomisch?
Kann ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, noch gar nicht so genau absehen.
Okay.
Also sagen wir so, ich komme ja aus einer eher naturalistischen Richtung. Ja. So. Und ich fände es total spannend, mal von da in sowas Absurdes reinzugehen.
Ja, und genau das macht eigentlich der Film. Also der Film gleitet immer wieder vom Banalen ins Absurde, ins Aberwitzige ab. Und im Grunde gibt es in dem Leben des Regisseurs gerade selbst nichts zu lachen. Er zieht mit seiner besten Freundin einen Jungen groß. Diese beste Freundin hat Depressionen, er ist alleine, er kommt mit seinem Buch nicht voran. Er ist über die Trennung von seinem Freund noch nicht wieder hinweggekommen, hätte gerne mal wieder Sex, würde gerne mal wieder in die Arme genommen werden. Und dann aber immer wieder so großartige Situationen wie bei dem Produzenten, also wo man auch so mitgeht. Dieser Produzent ist natürlich übergriffig, sitzt da mit seinem großen Hund, isst immer so eine Salami, die er dann in die Hände spuckt und damit den Hund füttert, weil der Hund Gebissprobleme hat. Und ich finde, eine Unmacht in so einer Situation, wo man sich ja präsentieren muss, aber am liebsten wegrennen oder lachen würde, ist da wirklich sehr gut getroffen.
Deutsche Komödien leben ja oft von Schadenfreude, von eher derben Witzen. Täuscht der Eindruck, Frau Lewicke, oder lachen wir in diesem Film nicht über die Figuren, sondern wir lachen mit ihnen?
Ja, ich würde auch sagen, wir lachen über uns, weil man sich in den Situationen immer wieder erkennt. Also dieser Film hat einen sehr humanistischen, mitfühlenden Blick. Also es gibt da zum Beispiel eine großartige Szene, da trifft Josef seinen Ex-Freund zufällig auf der Straße. Ja, die beiden, diese Verlegenheit versuchen sie so mit Lachen so wegzuspielen. Und da ist in dieser Szene alles drin, die alte Liebe, aber dass diese Gefühle sich nicht mehr leben lassen. Man nimmt sich noch einmal in den Arm und geht auseinander. Und dieser Film ist ganz viel von solchen Szenen. Und der Regisseur spielt sich ja selbst, also Fabian Stumm. Und er hat so eine gewisse Slapstick-Talent. Also so diese Überforderung ist in der Gestik, in der Mimik immer drin. Und deshalb wird er so auch zum Spiegel unserer eigenen Unzulänglichkeit. Und genau das ist ja die Funktion von Komik und die Funktion eines Komikers. Und das ist hier hundertprozentig geglückt.
In dem Film Sad Jokes von Fabian Stumm. Zwei neue Produktionen vorgestellt von Anke Lewicke. Dankeschön.
Tschüss.
In den vergangenen Jahren ist das Internationale Literaturfestival Berlin in schweres Fahrwasser geraten mit einer ganzen Menge negativer Schlagzeilen. Angestellte des Festivals hatten über miserable Arbeitsbedingungen geklagt und über Machtmissbrauch des Direktors, der schließlich dann auch zurücktreten musste. Im vergangenen Jahr war das Festival mit der neuen Chefin Lavinia Frey noch im Übergang. Jetzt ist das Festival komplett geplant und dadurch geprägt von ihr. Am vergangenen Donnerstag ging es los. Zeit für uns, heute eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und dazu ist Stefanie von Oppen zu mir ins Studio gekommen. Frau von Oppen, guten Abend.
Guten Abend.
Der Neustart eines Festivals, da stellt sich natürlich die Frage, was hat sich geändert? Welche neuen Akzente werden sichtbar?
Ja, zunächst möchte ich sagen, es ist natürlich viel von dem Wort fortgesetzt worden, was es bisher schon immer gegeben hat. Also die großen Namen von Autoren, die wir da finden. Auf der einen Seite die unglaublich vielen Entdeckungen von Autoren aus allen möglichen Ländern, die uns da geboten werden. Und auch viele politische Veranstaltungen. Das hat Lavinia Frey im Prinzip übernommen. Aber sie hat natürlich zum einen das Festival so ein bisschen mehr konzentriert. Also es sind weniger Veranstaltungen. Und es findet fast ausschließlich im Haus der Berliner Festspiele statt, was vieles auch etwas einfacher macht. Und das frühere Festivalzelt ist inzwischen ausgetauscht gegen eine sogenannte Festival Kitchen, die dann von einem syrischen Restaurant bespielt wird und wo auch alle Gäste durchaus eingeladen sind, hinzukommen. Und es gibt ein tolles Awareness-Team. Das war sehr auffallend bei den ganzen Veranstaltungen, bei vielen Veranstaltungen, bei denen ich war. Aber ein richtiger Coup ist ihr gelungen, in meinen Augen, mit der Erfindung eines Curator in Residence. Mhm. Und das ist in diesem Jahr der Nigerianer Helon Habila. Und von dessen Netzwerken hat das IAB sich ja sehr profitiert. profitiert und er hat auch eine Reihe von eigenen Veranstaltungen kuratiert.
Und von ihm ging ja auch die Idee aus zum Festvortrag.
Ganz genau. Der kam nämlich von der ruandischen oder ruandisch-stämmigen Autorin, heute in Frankreich lebenden Beata Umubeye Meyres. Sie hat den Völkermord, der in diesem Jahr genau 30 Jahre her ist, knapp überlebt. Und wie sie das geschafft hat, erzählte sie sehr eindrucksvoll in ihrem Vortrag.
I pretended to be French. And even threatened the man I had identified.
Ich gab also vor, Französin zu sein und ging sogar so weit, dem Mann, den ich als Anführer der Mörderbande identifiziert hatte, nur er sprach Französisch, zu drohen. Wenn sie mich töten, dann wäre der französische Präsident wütend und würde ihnen nicht mehr helfen. Und daraufhin ließen sie von uns ab. Erst als ich meinem kleinen Sohn davon erzählte, machte er mir bewusst, dass ich wahrscheinlich an jenem Tag zur Geschichtenerzählerin geworden war und das Französische als Waffe einzusetzen begann.
Using the French language as a weapon.
Und der Roman, der daraus entstanden ist, heißt Le Convoi und wurde auch diesmal vorgestellt bei dem Festival. Der ist gerade erst in Frankreich rausgekommen, bisher nur auf Französisch.
10 Bücher haben auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin Premiere. Welche Präsentation, Frau von Oppen, haben Sie denn schon erlebt?
Ja, zum Beispiel 2 sehr unterschiedliche Autoren. Der polnische Bestsellerautor Stepan Twardoch hat aus seinem Roman Kälte vorgelesen, beziehungsweise ihn vorgestellt, und Uli Mattes, der Schauspieler, hat gelesen aus seinem Buch. Und da setzt er sich mit der unglaublichen Brutalität Russlands in Geschichte und Gegenwart auseinander. Und dann war ich noch bei der Premiere eines eritreischen Autors, Hachi Habib. Morgen ein anderer heißt der Roman, der jetzt auch auf Deutsch übersetzt wurde. Und das ist ebenfalls eine hochaktuelle Geschichte. Es geht darin um einen jungen Mann auf der Flucht. Und gestern wäre ich fast noch zu Rachel Chuss gegangen, die natürlich ein absoluter Star war. Und der Saal im Haus der Berliner Festspiele war komplett ausverkauft. Aber darauf habe ich dann verzichtet und bin stattdessen zu einer Lesung von palästinensischen Gedichten gegangen.
Das Besondere am ILB, am Internationalen Literaturfestival Berlin, ist ja immer auch, dass Schriftsteller aus aller Welt nach Berlin kommen. Haben Sie da neue Namen entdecken können?
Ja, ich habe gerade schon diese Veranstaltung mit den palästinensischen Gedichten erwähnt. Da wurden mehrere palästinensische Lyriker vorgestellt von dem palästinensischen Schriftsteller Gayat al-Madun. Und das war wirklich sehr ergreifend. Es waren nämlich Gedichte zum Teil von Autoren, die ihre Liebe zum Leben und ihre Angst vor dem Tod in ihrer Lyrik festgehalten haben und von denen wir dann erfuhren, dass sie kurze Zeit später zu Tode gekommen sind. Und das war sehr emotional. Man sah viele Menschen sehr berührt in dem Publikum. Und glücklicherweise war eben das vielleicht vorhin schon erwähnte Compassion-Team dabei, um diese Menschen aufzufangen in dem Moment. Dann gab es noch eine andere Veranstaltung, die ich einfach großartig fand, die ganz anders war. Es ging nämlich um queere Literatur aus Südostasien. Da war Marilyn Tan, Norman Erickson, Pasaribu und Tash O. Und die haben ihre Texte gelesen, die wirklich toll, provokant und mutig waren. Und ich war wirklich beeindruckt, mit welchem Humor sie über dieses ja für diese Region sehr problematische und schwierige Thema geredet haben. Und Marilyn Tan aus Singapur erzählte zum Beispiel, wie sie von der Schule geflogen ist, weil sie lesbischen Sex auf der Toilette gehabt habe. Und Tash Oh erzählte wiederum, wie extrem homophob Malaysia ist, aber auf der anderen Seite.
It's kind of also the gayest place in the world. I mean, people can't imagine how.
Malaysia ist der schwulste Ort der Welt. Und wenn man wie bei Marilyn jeden wegen lesbischem Sex aus der Schule werfen würde, wären die Schulen halb leer inzwischen. Das war der Lyriker und Schriftsteller Tash Oh.
Beim Festival gibt es auch eine Reihe mit politischen Panels. Sind darunter denn auch brisante Themen, die vielleicht kontrovers diskutiert werden?
Ja, genau. Es gab Panels zu eigentlich allen politischen Themen, die uns im Moment bewegen. Also es ging um die AfD, es ging um Israel, es ging um Gaza, es ging um die Ukraine. Und teilweise ging es auch wirklich hoch her. Und auch da war es wieder sehr sinnvoll, dass es da dieses sogenannte Awareness-Team gab, die da immer Wache standen und im Zweifel eingegriffen haben. Auf jeden Fall sind die auch alle gut besucht gewesen. Selbst an den heißen Tagen sind die Leute dahin geströmt. Also das Interesse ist auf jeden Fall groß an diesem Festival.
Das heißt also insgesamt die Resonanz des Publikums ist gewaltig.
Ist wirklich gewaltig. Es gibt viele ganz ausverkaufte Vorstellungen und die Leute halten sich auch gerne länger dort auf. Also es spricht dafür, dass es auch noch zu vielen Gesprächen gibt und dass diese Möglichkeit bietet dieses Festival auch, dass es viele Gespräche gibt, auch zwischen Autoren und Autorinnen und dem Publikum, die ja in der besagten Kitchen zum Beispiel sich auch treffen können, um da gemeinsam zu essen. Und insofern habe ich den Eindruck, dass es wirklich ein sehr gelungenes Festival ist und in den nächsten Tagen stehen ja auch noch diverse berühmte Autoren an, die zu dem Festival kommen. Und was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass seit gestern das junge Festival eröffnet wurde. Das ist so ein bisschen zeitversetzt gewesen, um eben den Schulen in Berlin die Möglichkeit zu geben, ein bisschen reinzukommen nach den Ferien. Und das wurde gestern eröffnet von dem iranisch-amerikanischen Autor Abdi Nazemian, der eine queere Geschichte erzählt hat. Und da werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch noch, vor allem in den Morgenstunden, viele Schulklassen durch das Haus der Berliner Festspiele ziehen.
Das Internationale Literaturfestival Berlin, ILB, mit dem diesjährigen Motto Strange New World. Es dauert noch das Festival bis zum kommenden Mittwoch. Eine Zwischenbilanz war das von Stefanie von Oppen. Dankeschön. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Eine, die es wissen muss, bemerkt in der Wochenzeitung Die Zeit: Es ist für Frauen immer noch viel schwieriger, Kino zu machen, Regie zu führen, zu spielen, zu produzieren. Weil wir Mütter sind, weil wir uns um unsere Familien kümmern müssen. Wir müssen immer jonglieren, wir haben nicht so viel Zeit wie die Männer. Deshalb produziere ich erst jetzt, da mein jüngstes Kind ein wenig älter ist. Wir Frauen haben einfach mehr Scheiße am Hacken. So die Schauspielerin und Sängerin Kate Winslet, die 3 Kinder hat, 1 Oscar, 5 Golden Globe Awards und vieles mehr. Nachfrage von Katja Nicodemus: Hat sich die Filmindustrie nicht ein wenig gewandelt? Antwort Winslet: Die Scheiße bleibt trotzdem dieselbe. Ja, wir Frauen müssen uns viel mehr zerreißen und deshalb sind wir verdammt nochmal toller. So sieht's aus. Nehmt das, Männer. Wir blättern derweil in der Zeit ein paar Seiten weiter. Da steht oben ganz groß: Übrigens wurde wieder eine Frau angezündet, und unten auf der Seite ganz groß: Interessiert bloß keinen. Und dazwischen beklagt Antonia Baum, dass etwa nach der Kölner Silvesternacht 2015 Aufruhr herrschte, weil es eben die Fremden waren, die als Kollektiv Deutschlands Frauen und deren Beschützern gegenüberstanden, dass aber die alltäglichen Femizide kaum beachtet werden. Es ist halt einfach so, Frauen werden von ihren Männern umgebracht, das gehört dazu, stört den Lauf der Dinge nicht, rührt, wichtig, nicht an der Herrschaftsbasis der Regierenden, nein, es ist einfach unsere Art zu leben. Bitter sarkastisch Antonia Baum. Nun eine Triggerwarnung. Halten Sie sich rund 40 Sekunden die Ohren zu, wenn Sie sexuell explizite Wortwahl verabscheuen. Denn unter der Überschrift »Vögeln, was sonst?« rezensiert Sarah Pines in der Zeit die Neuübersetzung von Erica Youngs feministischem Roman »Angst vorm Fliegen«. Inhalt laut Pines: Eine rastlose, brünftige Medivengehabe streunt durch ihr bürgerlich-intellektuelles Milieu und rammelt jeden, der noch irgendwie halbwegs einen Ständer kriegt und der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Pines zitiert vielfach aus der Neuübersetzung, die Lilian Peter besorgt hat. Hier ein Zitat, das immerhin fäkalienfrei ist. Sein Penis, anschwellend in seiner Korthose, ist der große rote Schornstein eines Überseedampfers und ich stöhne drumherum wie der Seewind. Pines findet, dass die metaphorisch überfrachtete Sexsprache heute unpassend wirkt, einfach zu viel des Guten. Stellt aber klar, Young machte Schluss mit der Idee, dass ein Mann, der Sex will, im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass die Frau ihn nicht will. Sie können ihre Ohren übrigens wieder öffnen. Um starke Frauen geht es auch in der Süddeutschen Zeitung. Andrean Kreie betont, wie geschickt Kamala Harris im TV-Duell Donald Trump vorgeführt hat. Man sollte doch einmal eine seiner Versammlungen besuchen, sagte Harris. Die Leute gingen da meist schon früher, weil sie sich langweilen oder einfach nicht mehr können. Links im Bild Trump, dem die Gesichtszüge langsam entgleisen. Und schon geht er ab, poltert, behauptet, erzählt von seinen Wahlkampfveranstaltungen als Volksaufläufe in historischer Dimension. Leichter kann er es Harris nicht machen. Außerdem hat sich nach dem TV-Duell auch Taylor Swift auf Harris' Seite geschlagen. Und was das heißt, erläutert in der SZ Jakob Piazza. Wenn Taylor Swift sich äußert, erreicht das, anders als bei vielen anderen US-Künstlern, gerade nicht nur ein urbanes, städtisches, tendenziell an den Küsten der USA angesiedeltes Publikum. Es erreicht auch den Mittleren Westen, den Rust Belt, die Flyover States, Republikaner Kernland. Deshalb ist Taylor Swift für Donald Trump so gefährlich. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnert Dietmar Dart daran, dass in den 80er Jahren Hanna Schigulla, Jürgen Flimm, Udo Lindenberg, Peter Maffay und sonstige Promis gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen gewettert haben, aber die Politik hat's nicht gekratzt. Um hinzuzufügen, wäre jedoch Taylor Swift damals schon vorhanden und das große Ding gewesen, das sie heute ist, und hätte eine von ihr gekraulte Katze auch nur einmal gegen den Rüstungsbeschluss gemaunzt, dann wäre die NATO sofort zerbrochen und der Sozialismus hätte im Kalten Krieg gesiegt. Das war's
Wir raten Ihnen nur noch mit einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel: anspruchsvoll bleiben.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.